Ja, lieber himmlischer Vater, wir spüren aus diesen Worten, wie sehr David dich gesucht hat, wie sehr er sich an dich gehangen hat, an dein Wort, sein Ohr an deinem Mund hatte und wie er auch etwas spürte von seiner Unreinheit und wusste von seiner Sündhaftigkeit und dass deine Reinheit, deine Heiligkeit, deine Herrlichkeit, deine Lichtheit nicht zusammengehen mit seinem Wesen. Und doch kam er zu dir und du hast dich seiner erbarmt. Und so danken wir dir, dass du auch dein Erbarmen über unserem Leben hast. Danken dir, dass deine Barmherzigkeit Fleisch geworden ist in deinem Sohn. Danken dir, dass dein Ja zu den fehlbaren und sündigen Menschen in deinem Sohn, in Jesus Christus, gekommen ist, um Sünder selig zu machen. Und nun danken wir dir, dass du ein Gott der Begegnung bist, ein Gott, der uns begegnen möchte, der uns sucht, der uns zu gewinnen sucht, der uns zu bewegen und zu verändern sucht, der uns in seine Gemeinschaft ziehen will, vermehrt ziehen will. Und wir danken dir, dass du das auch an diesem Tag tun willst. Ach, Herr Jesus, was wären wir ohne dich? Was wären wir ohne deine Liebe? Ohne deine Hand, die trägt, die bewahrt, die schützt, die schirmt, die segnet. Und erbarm dich auch heute über uns. Danke für deine Treue. Danke, dass du selbst gegenwärtig bist. Danke, dass du durch die Reihen gehst und jedem begegnen möchtest in deinem Geist durch dein Wort. Und nun legen wir dir diesen Tag hin. Du siehst, was geplant ist. Fülle du es. Drück du allen deinen Stempel auf. Und wir danken dir für unsere beiden Brüder, die du uns gesandt hast. Wir danken dir für Bruder Meier, für Bruder Scherer. Segne sie, bevollmächtige sie, dass sie uns an der Hand nehmen dürfen und vor dein heiliges Angesicht stellen. Gib auch die seelischen und körperlichen Spannkräfte und die Aufmerksamkeit, zu hören, was du zu sagen hast. Danke für diesen besonderen Tag der Gemeinschaft. Du bist treu, du bist gut. Amen.
Ich habe ja eine lange Verbindung mit der Langensteinbacher Höhe. Aber ich denke, ohne die Freundschaft mit Andreas Schäfer hätte ich am Ende doch nicht zugesagt. Ich habe einige Zeit geschwankt. Aber freue mich, dass das jetzt heute doch sein konnte. Und weil ich das vorher ansprach, die Dankbarkeit reicht zurück noch in die Zeit von Manfred Mössinger. Aber wir haben ja nicht nur miteinander in Israel eine Reise gemacht, sondern es war von der Langensteinbacher Höhe her in der ganzen Zeit des Bengelhauses zu spüren, dass da eine geistliche Unterstützung, auch eine Gebetsunterstützung da war. Und ich wollte das heute einfach ansprechen und mich meinerseits noch einmal bei dieser Gelegenheit dafür bedanken. Wir wollen an diesem Vormittag eine Schlussnotiz in unserer Bibel aufschlagen, im Josua-Buch, Josua Kapitel 21, die Verse 43 bis 45. Die Schlussnotizen in der Bibel haben ja eine besondere Kraft. Wenn man an den Abschluss des Johannesevangeliums denkt, dass Johannes sagt, er hat alles geschrieben, damit der Glaube an Jesus Christus entstehen kann, dann merkt man, was für ein Gewicht auf solchen Bemerkungen liegt. Oder wie die Halleluja-Psalmen am Ende des großen Psalmbuches mit 150 Psalmen am Ende noch einmal das Herz wirklich emporheben zum Lobe Gottes. So ist auch unsere Notiz jetzt in Josua 21 zu verstehen. Da wird noch einmal etwas Besonderes festgehalten. Die Verse lauten: So hat der Herr Israel das ganze Land gegeben, das er geschworen hatte, ihren Vätern zu geben. Und sie nahmen es ein und wohnten darin. Und der Herr gab ihnen Ruhe ringsumher, ganz wie er ihren Vätern geschworen hatte. Und keiner ihrer Feinde widerstand ihnen, sondern alle ihre Feinde gab er in ihre Hände. Es war nichts dahin gefallen von all dem guten Wort, das der Herr dem Hause Israel verkündigt hatte. Es war alles gekommen. Es sind drei Linien. Die erste, eine Heimat wird Realität. Ein Volk, ganz am Beginn, eine Sippe, eine Familie, die gekennzeichnet war durch stetes Wandern, findet jetzt eine Heimat. Das Erste, was wir von den Vätern erfahren, ist ja der Befehl an Abraham, geh aus deinem Vaterland. Und dann kommt er aus dieser Hochkultur in Haran, vorausgehend noch in Ur, und muss sich auf die Wanderschaft machen, sich mit Herden abgeben, muss seine Wohnplätze suchen in dieser Landbrücke zwischen Afrika und Asien. Wandert bis hinab nach Afrika, nach Ägypten, kommt wieder zurück. Ein stetes Wandern, auch in der Zeit des Isaak und des Jakob. Und dann kommt die Familie, eine Sippe inzwischen von 70 Namen, hinab nach Ägypten, aber sie sind Gäste. Sie sind nicht die gleichberechtigten Einwohner dieses Landes, sondern sie sind immer gewissermaßen auf dem Sprung, dass sie wieder weiterziehen müssen. Über 400 Jahre. Und da wird das Volk Israel. Und dann beginnt das Wandern neu. Der Exodus, der Auszug aus Ägypten. Und es scheitert der Einzug ins verheißene Land. Und es folgt eine Zeit von 40 Jahren mit einem Zwischenreich von Kadesh Barnea, in dem Mose regiert und die Gesetze aufzeichnet. Und erst dann kommt ein neuer Aufbruch und hinein geht es dann am Ende doch in das verheißene Land unter der Führung von Josua. Und jetzt kann man darauf zurückblicken. So hat der Herr Israel das ganze Land gegeben, das er geschworen hatte, ihren Vätern zu geben, und sie nahmen es ein und wohnten darin. Der Herr, da steht ja sein Name. Es ist der Name, den er offenbart hat am Dornbusch. Ich bin, der ich bin. Yahweh, im Hebräischen, es ist immer der erfahrene Gott. Wenn der Israelit betet, dann sagt er selten El oder Elohim. Das sind die Gesamtbezeichnungen für die Götter einerseits. Es ist aber auch eine Allgemeinbezeichnung für den Gott der Bibel. Aber wenn er im Gebet angesprochen wird, dann nimmt man den Namen vom Dornbusch. Es drückt die innere Beziehung aus. Wir haben das leider so bei uns im Deutschen nicht ohne weiteres. Vielleicht ist es da am stärksten, wo ich sagen kann, mein Gott, du bist mein Gott. Da wird das Allgemeine durchbrochen. Und jetzt ist meine persönliche Beziehung voll da. Der, den man anbetet, der, dessen Verheißungen man hört, der, mit dem man umgeht, das ist dieser Yahweh, dieser Herr, der uns hier begegnet. Es geht nie um einen allgemeinen Gottesglauben allein. In der ganzen Bibel ist immer das Bestreben, da hindurchzubrechen zu dieser persönlichen Beziehung. Und vielleicht danken Sie ganz einfach heute Abend auch dafür, dass sie diese persönliche Beziehung gefunden haben und dass sie auf diese Weise auch heimgekommen sind und auch eine Heimat gefunden haben und dass sie auch sagen können, ja, Du, der Dreieinige, du bist mein Gott. Es ist die Rede von dem ganzen Land, nicht nur ein paar Brocken. Ein paar Brocken gab es schon im Zwischenreich. So das äußerste Südende des Negev gehörte damals schon zu Moses Bereich, in dem er regieren konnte. Aber Sie wissen ja alle, selbst die kleinen Könige in Kanaan waren damals noch stark genug, das Eindringen der Israeliten abzuwehren. Der König von Arad, ein Nest eigentlich, der König von Arad konnte noch die Truppen Israels schlagen und wieder zurückbringen. Und es ist eine ungeheure Enttäuschung durch das Volk gegangen. Es hing aber zusammen mit dem Unglauben, dass nur zwei Kundschafter darauf vertrauten, auch die starken Städte mit den Mauern werden wir überwältigen können. Während immerhin 10, eine ganz große Mehrheit, mehr als eine Zweidrittelmehrheit, immerhin 10 Kundschafter sagten, das klappt nicht. Und dann musste Israel warten. Und eine ganze Generation ist darüber vergangen. Aber jetzt das ganze Land. Mich hat es auch noch einmal herausgefordert, dass es hier heißt, dass er geschworen hatte, ihren Vätern zu geben. Gottes Wort braucht eigentlich keinen zusätzlichen Schwur. So er spricht, so geschieht's. So er gebeut, so steht's da. Das lesen wir in den Psalmen. Das Wort steht. Warum schwört Gott den Vätern? Er schwört aus seiner Barmherzigkeit, weil er weiß, der schwache Mensch, der sucht immer noch einen weiteren Halt. Es fällt ihm so unendlich schwer zuzugreifen. Wissen Sie, im Grunde hätten wir ja alle allein durch die Bibel zum Glauben kommen müssen. Das Wort steht. Aber Sie wissen das auch. In aller Regel ist es nicht nur das Wort der Bibel in unserem Leben gewesen, sondern es sind unterstreichende Ereignisse da. Es sind Zäsuren und Einschnitte in unserem ganzen Lebenslauf, die uns wach gemacht haben und die uns erst dazu gebracht haben, jetzt dazu zu packen und wirklich auch zuzugreifen. Der schwache Mensch, Gott schwört um seinetwillen, um ihm noch einmal eine zusätzliche Gewissheit zu geben. Ich habe mir überlegt, wo sind diese Schwüre heute? Der Andreas würde sicher noch mal ein paar andere Dinge nennen. Oder Wirtshaus. Ich denke, dieses zusätzliche Element ist auch in den Sakramenten. Es würde doch genügen, wenn ich im Namen Gottes das jemand zuspreche in der Taufe, dass er gereinigt ist von seinen Sünden, dass ihn Gott annehmen möchte, dass dieser Wille Gottes fest besteht und dass der getaufte Mensch das umsetzen kann in seine Lebenspraxis. Wozu Wasser? Ich könnte bei einer Abendmahlsfeier sagen, wir gedenken an den Tod Jesu Christi am Kreuz. Ich könnte einen Psalm lesen. Ich könnte Römer 8 lesen. Ich könnte manches andere zur Sprache bringen. Ich könnte auch durch mein Wort sagen, der Zuspruch, den Sie jetzt bekommen, persönlich, das ist wirklich Ihrer und nicht der Zuspruch an einen anderen Menschen. Das könnte ich alles so sagen. Aber Gott gibt die Sakramente für den schwachen Menschen, damit er noch eine habhafte Bestätigung dieses Wortes hat. Ich staune bis heute darüber und denke jedes Mal, wenn ich das nehme, das Brot beim Abendmahl, es ist ja das Stück, das niemals in der ganzen Geschichte je ein anderer Mensch bekommen wird. Nie. Das bekomme ich allein. Und was ich nehme als Blut Jesu Christi im Abendmahl, Das ist etwas, was nie ein anderer Mensch bekommen wird. Und an diesen Dingen merkt man, wie es Gott um uns zu tun ist. Wie er wirklich uns jede Brücke bauen möchte, um das Vertrauen zu stärken. Absolut zuverlässig. Wir sind da mitten in unserem Thema drin für diesen Seniorentag. Er möchte, dass ich und Sie alle miteinander das ruhig sagen können. In aller Zuversicht, in aller Gewissheit. Ja, er hält sein Versprechen. Ja, ich kann auf ihn bauen. Ja, das wird niemals weggewischt und niemals zerstört. Er hat es ihnen geschworen. Und dann steht noch eine kleine Bemerkung dabei. Sie nahmen es ein. Das ist ja auch nun ein wichtiger Punkt in diesem Ganzen. Wir waren vor 3 Wochen mit einer Gruppe in Israel. Ich hätte nie gedacht, dass ich, nachdem ich ja auch angefangen habe, ein bisschen älter zu werden. Ich hätte nie gedacht, dass ich noch einmal biblische und archäologische Führungen machen kann. Aber es war dann doch für mich noch etwas Besonderes. Und wir hatten eine sehr engagierte israelische Reiseleiterin. Und sie hat sich sehr bemüht, unsere Aufmerksamkeit den ganzen Tag über so wach zu halten. Und dann hat sie gelegentlich auch mal einen israelischen Witz erzählt. Ich hoffe, ich bekomme ihn zusammen. Ich kann eigentlich keine Witze erzählen, aber ich versuche es jetzt. Weil der hat mich beeindruckt. Sie erzählte von einem armen Mann. Und er bat Gott wieder und wieder, er möge ihn doch im Lotto gewinnen lassen. Und dann kommt der Erzengel Gabriel und sagt zum Herrn, dieser Mann liegt auch mir in den Ohren, ich halte das nicht mehr aus, gib ihm doch den Lottogewinn. Die Israelis machen ja immer so Witze, sie sind auch schon ein bisschen an der Grenze. Also gib ihm den Lottogewinn. Und dann habe der Herr gesagt, ich hätte es ja schon lange getan, wenn er seinen Lottoschein ausgefüllt hätte. Mir ist aber doch etwas davon hängen geblieben. Es ist ja doch so, dass auch der Mensch seine Schritte macht. Wir sind keine Computer. Wie einfach wäre die Schöpfung und die Schöpfungsgeschichte verlaufen, wenn der Herr an unserer Stelle Computer eingerichtet hätte, alle gefüttert mit dem guten Willen, Gott zu dienen, Gott zu loben und zu preisen, keinerlei Abweichung. Wir hätten, so würden wir Menschen denken, das Paradies. Aber niemals ein Ebenbild Gottes. Wir sind zu einer anderen Würde bestimmt. Und ich denke, dass das wirklich aus seiner Liebe so kommt. Sie nahmen es. Israel hat nach 40 Jahren Wüstenwanderung gelernt, dass man dann auch einmal im Vertrauen zupacken muss und glauben muss. Und ich möchte jetzt einfach ein Wort sagen für diejenigen, die vielleicht unter ihnen sind als Gottsucher. Das hat mich immer sehr beschäftigt, auch als Pfarrer, wenn Menschen auf mich zukamen und gesagt haben, ich bin ein Gottsucher. Es hat mir zunächst imponiert. Ich dachte, schlecht ist es ja nicht. Aber wenn man sein Leben lang nur Gottsucher bleibt und nicht sagen kann, ich habe gefunden, das ist schade. Das ist schade. Man muss dann auch einmal zupacken und muss dann sagen, ja, Herr, jetzt gebe ich mich in deine Hand, so ist's. Wir müssen vielleicht auch als Protestanten noch viel lernen an dieser Stelle, dass es nicht nur immer um ein Hören des Wortes Gottes geht, sondern um sein Praktizieren, um ein Zupacken. dass da etwas Ganzes in der Lebensverbindung mit Gott wird. Dann heißt es, sie wohnten darin. Es hat ja eine ganz besondere Struktur, dieses Land. Sie wohnten darin. Ich gehe jetzt einige Seiten zurück. In den Mosebüchern, in 3. Mose 26, stehen Segensworte über das Wohnen im Lande. Es stehen aber auch Worte der Warnung. Und am verdichtetsten vielleicht in Vers 33, 3. Mose 26, 33. Wenn Israel nicht gehorcht, gilt Folgendes. Euch aber will ich unter die Völker zerstreuen und mit gezücktem Schwert hinter euch her sein, dass euer Land soll wüst sein und eure Städte zerstört. Es ist schon die Weissagung des Exils. Es ist die Weissagung dessen, dass Israel immer bei einem Ungehorsam sein Land wieder verlieren kann und im Letzten auch verlieren wird. Bis es Gott am Ende in der großen Heimholung wieder versammeln wird. Aber das steht jahrtausende lang über der Geschichte Israels, dass es ein Land hat als Geschenk, aber ein Land auch, bei dem Gott ihm das mitgegeben hat auf seine lange Wanderung, nicht nur für die 40 Jahre, sondern die ganze Wanderung durch Jahrhunderte der Geschichte hindurch. Das kann als Letztes auch einmal der Fall sein, dass dieses Land leer wird von seinem Volk. Es ist eine einzigartige Verfassung. Wenn man sich Israels Grundverfassung einmal überlegt und in eine Verbindung setzt mit den heutigen Staatsverfassungen, ist das mehr als aufregend. Bode Würz, Sie haben es ja kurz erwähnt, ich bin ja eigentlich Jurist von Hause aus, das war mein erster Weg, den ich gemacht habe im Studium. Aber es ist doch ganz eigenartig, dass dieses Volk eine besondere Beziehung zu einem Land hat wie kein anderes Volk, aber gleichzeitig auch das hören muss von 3. Mose 26, 33 her, im Ende kann es so sein, dass du wieder aus diesem Land heraus musst. Und wenn es der Herr sammelt, ist es eine ganz große Gnade. Unsere Generation hat es noch erlebt, da warst du noch gar nicht auf der Welt, denke ich, 1948. 1948, was das bedeutet hat, die Wiedererrichtung von Israel. Sie wohnten darin und dann haben sie das als Heimat gehabt. Und jetzt möchte ich einfach sagen, auch im Blick auf uns Senioren, Seniorinnen am heutigen Tag, wir sind ja auch unterwegs zu einer Landnahme. Ja, vor uns liegt auch ein Land. Es ist sogar ein riesiges Land. Wenn man die Kapitel über die Neuschöpfung liest, in Offenbarung 21 und 22, ein neuer Himmel, in dem wir zu Hause sind, eine neue Erde, in der wir auch zu Hause sind, mit einer Fülle des Lebens, wo alle Schöpfungsgedanken Gottes ohne jeden Makel sich umsetzen. Selbst einmal wir sind ohne Runzeln, selbst einmal wir sind ohne Makel in dieser neuen Schöpfung drin. Eine ewige Heimat, die auf uns wartet. Als Ulmer komme ich natürlich auch gelegentlich auf den Ulmer Friedhof, auf dem meine Eltern beerdigt sind. In der Nähe des Grabes befindet sich eine merkwürdige Gedenkstätte. Es ist eigentlich ein einfacher Steinblock, der da steht. Auf dem Steinblock ist eingemeißelt Psalm 23. Das kennen Sie ja alle auswendig, der Herr ist mein Hirte. Man muss am Boden anfangen zu lesen mit dem Hirten. Und dann geht es langsam nach oben. Oben ist dann ein Loch. Und durch das Loch sieht man den wunderschönen blauen Himmel von Ulm. Und dann steht, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Mit diesem Durchblick zum Himmel durch den Grabstein. Das berührt mich jedes Mal neu. Ich kenne ihn inzwischen, komme die ganzen Jahre über hin. Und trotzdem packt es mich immer neu, dass ich denke, ach, ihr habt das doch getroffen. So ist das. Am Ende werde ich einmal dort sein. Und das ist seine Zuverlässigkeit, die dafür sorgt. Und dafür steht er ein. Und dieses Wort lügt nicht. Die Heimat wird Realität. Jetzt kommt das Zweite. Wir wollten drei Linien entlang gehen und greifen jetzt die zweite Linie auf. Ruhe und Gottes Frieden werden Realität. Nicht nur eine Heimat wird Realität, sondern Ruhe und Gottes Frieden. Ich habe vorher die Frage mit der Verfassung angeschnitten, wenn man so die Verfassungen verfolgt. Es ist ja immer interessant, wie die Völker das aufbauen. Die Amerikaner haben beispielsweise in ihrer Verfassung drin Recht auf Glück. Das ist interessant, aber natürlich die Amerikaner beflügeln das. Ein Recht auf Glück ist in der Verfassung. Wir haben eine europäische Verfassung versucht, haben dabei den Verweis auf Gott rausgeschmissen, obwohl damals auch der Ministerpräsident unseres Landes tapfer dafür gekämpft hat, dass ein Gotteshinweis in die Verfassung hinein muss. Aber die Laizität, die Laienorientierung der Weststaaten war viel zu stark. Da kam er nicht durch. Wenn die Polen vielleicht schon drin gewesen wären, wäre es ein bisschen anders gegangen. Aber Polen war damals noch nicht Mitglied und die Weststaaten wollten keinen Hinweis auf Gott. Sie haben nur von der Aufklärung her gedacht, eben die großen Güter der Menschheit und die Werte der Humanität an die Spitze gestellt. Ich kenne aber keine Verfassung, die die Ruhe enthält. Nur hier, in dieser Notiz über die Vollendung der Worte Gottes im Josua-Buch, steht es ausdrücklich drin. So heißt es. Und der Herr gab ihnen Ruhe ringsumher, ganz wie er ihren Vätern geschworen hatte. Es ist doch die uralte Sehnsucht Israels nach einer Heimstatt. Das ist dann auch in die politischen Erklärungen hineingedrungen. Aber dass es Ruhe findet. Es steht nicht drin, die Dominanz, die Israel hat über andere, sondern das Ruhefinden. Es sollte niemand dieses kleine Volk überwältigen können, so wie es der ägyptische Pharao getan hat über die Jahrhunderte hinweg. Und so wie es noch der letzte Pharao, der Ramses II., versucht hat, indem er sich dem Auszug in den Weg stellte, so gut er überhaupt konnte. Dieser Ramses II. War ein Genie. Es gibt von keinem ägyptischen Pharao so viele Abbildungen im Louvre, in den Vatikanischen Museen und in allen anderen Museen, wie von diesem Ramses II. Energie geladen, 66 Jahre lang hat er regiert, hat eine Großtat vollbracht. Er hat mit den Hethitern Frieden geschlossen und beide mussten sich auf ihre Grenzen beschränken, Ägypten auf seine, die Hethiter auf die ihren. Und dazwischen drin war der Raum frei für die Einwanderung. Weil es keine Oberherrschaft mehr gab für die Ägypter und für die Hethiter. Israel hat von daher den Weg frei bekommen. Aber nie mehr sollte Israel überwältigt werden. Das war seine Zusage. Nicht die Dominanz, aber die Ruhe soll es finden. Und jetzt werden wir als Bibelleser erinnert an den Hebräerbrief. Was sagt der Hebräerbrief? Es ist noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Die endgültige Ruhe ist damals noch nicht zustande gekommen. Damals in der Zeit Josuas konnte er sagen für seine Generation, und das ging auch noch 2, 3 Generationen weiter, bis dann die Geschichte noch einmal einsetzte mit all ihrer Lebhaftigkeit. Aber es ist noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Und das ist jetzt wieder eine Losung auch für uns in unserem Seniorentag. Wir sind alle miteinander unterwegs zur Ruhe. Ich habe auch gedacht, als ich so in den 20er Jahren zum Glauben an Jesus kam, nun gut, allmählich wirst du ein etwas gereifter Christ. Da stellt man sich einfach so vor, wenn man junger Christ ist. Ja, da sieht man so viele Grauköpfe und dann denkt man, ach, so viele, die haben jetzt die Ausgewogenheit in ihrem Leben gefunden. Und da ist jetzt alles in der Balance. Und da ist vielleicht eine große Ruhe drin, die man als junger Mensch im Sturm des Lebens einfach so noch nicht spüren kann. Aber was ein unruhiges Herz ist, das merkt man erst recht ab 60. Da kommen mit einmal Sorgengedanken, die man vorher nicht hatte. Da kommen mit einmal Überlegungen über Langfristigkeit von Entscheidungen. Die hatte man vorher auch nicht. Da ist man mit 25 noch hell reingegangen und hat 5 Minuten dran gedacht, passt da, aus war's, und dann ging man vorwärts. Wir müssen es neu lernen, dass wir in diese Ruhe einkommen und dass wir auch alles ablegen können. Und dass es gilt, alle eure Sorge werft auf ihn und dann holt sie aber nicht mehr zurück. Es ist ja ein Kummer in unserem Lebenslauf. Ich bete jeden Morgen das Gleiche und jedes Mal kommt der Kummer neu. Ich muss das einfach auch lernen, dass ich sage, ich habe es ihm übergeben, Schluss. Man sagt immer, das kannst du aber dir nicht befehlen. Ein bisschen stimmt es auch. Natürlich, ich kann es nicht verhindern, dass das im Herzen wieder hochkommt. Aber ich habe auf einer meiner ersten Bibelfreizeiten auch eine Ermutigung mitgenommen, die hatte einen ganz kurzen Wortlaut. Man muss sich auch manchmal kommandieren. Und das ist wahr. Ich muss mich manchmal kommandieren und mir sagen, Gerhard Mayer, Schluss. Jetzt bist du nicht mehr dran. Jetzt ist für dich etwas ganz anderes dran. Und dann heißt es, der Herr gab ihnen diese Ruhe. Das große Gottesgeschenk, für das man danken kann, wieder und wieder danken kann. In der ewigen Ruhe werden wir einmal aus dem Danken nie herauskommen, weil wir einfach so hingezogen sind zu unserem unbegreiflichen, dreieinigen Gott, dass wir eines nach dem anderen zu danken haben und in dieser Dankgemeinschaft einmal mit ihm leben. Ruhe und Gottes Frieden sind Realität. Ich komme auf eine dritte Linie. Gottes Wort bleibt niemals unerfüllt. Und jetzt kommen die fettgedruckten Worte, die da stehen. Vers 45, es war nichts dahingefallen von all dem guten Wort, das der Herr dem Hause Israel verkündigt hatte. Es war alles gekommen. Nichts steht da ganz betont, auch im Hebräischen, am Anfang. Das ist sogar in die heutige Umgangssprache wieder hineingegangen. Wenn man in Israel ist, lernt man wenigstens 2 Worte. Ken und Lo. Ken, sagen sie am Telefon. Ja, ja, ja. Und manchmal sagen sie auch, lo, lo, lo. Nein, nein, nein. Da steht es so ganz betont am Anfang. Nichts war dahin gefallen. Ja, wir sind es ganz anders gewöhnt. Unsere Erziehung ist anders verlaufen. Unsere Erziehung war von Anfang an so, dass man bei einem Menschen immer prüfen muss, wie er es meint. dass man immer darauf Acht haben muss, wie weit er in der Lage ist, seine Worte auch einzulösen. Unsere Erziehung ist eigentlich nicht auf Vertrauen aufgebaut. Vertrauen können wir weithin unseren Eltern. Ich hoffe, dass das der nächsten Generation nicht verloren geht. Aber ich glaube, man kann das nie aus den Herzen tilgen. Ich denke, dass bei allem Kampf um die Bildungspläne bei uns im Land, und es ist ja wirklich eine ganz schwierige Geschichte bei uns im Land, da leidet man richtig drunter. Aber wissen Sie, ich denke dann auch, 70 Jahre lang hat der aggressive Atheismus in der Sowjetunion Zeit gehabt, den Glauben aus den Herzen der Menschen herauszureißen. Und dann kam die Öffnung, und der Glaube war nicht ausgerissen. Er war gestaut, gewissermaßen. Ein Meer von Sehnsucht hatte sich gestaut. Ich habe immer gedacht, ja, Russland. Das ist das Land der Babuschkas, der Großmütter. Und die Babuschkas waren ja immer sehr gelobt. Und ich denke auch für die deutschen Babuschkas ist das schon eine Stärkung, wenn man sieht, was die Großmütter alles tun konnten in diesem Land. Und dann dachte ich bei meinen ersten Kirchenbesuchen, als wir die Delegationsreisen unternahmen, jetzt kommst du also zu den Babuschkas, da findest du lauter diese alten Frauen, ja, mit ihren Kopftüchern und so. Es war total anders. Sie hatten in Minsk, in Peter und Paul, 4 Gottesdienste am Wochenende. Junge Leute. Ich glaube nicht, dass man das Ganze aus den Herzen der Menschen herausreißen kann, dass doch auch der Mensch die Sehnsucht nach Vertrauen hat und dass das auch der Herr ins Herz hineingeschrieben hat. Aber es ist eben bei uns umkämpft und wird wieder und wieder herabgezogen und wird wieder und wieder beleidigt. Das Wort, wo hat es sich denn erfüllt? Wir stehen heute in der Zeit des neuen Israel. Und ich muss noch einmal sagen, es ist doch ein ganz großes Wunder Gottes, dass wir das Entstehen dieses Staates erleben konnten. Und es ist ein ganz großes Wunder Gottes, dass wir in Deutschland nach diesen ganz schweren Jahren des Naziregimes wieder zusammenkommen konnten in Gemeinden und in Kirchen und dass das Wort weitergegeben wurde und dass es eine ununterbrochene Linie war. Heute wünscht man sich manches Mal das zurück, die Erweckung, die durch die Kriegsgefangenenlager gegangen ist. Ich bin selber in der Jugendarbeit noch durch jemand geprägt worden oder mitgeprägt worden. Ich bin dann später wieder ausgetreten. Also ich habe in Ulm meine verschiedenen Erlebnisse gehabt. Aber wir hatten einen Jungscharleiter, der konnte nur noch hinken von seiner schweren Verwundung her. Aber der hat doch etwas von der Wahrheit und von der Existenz Gottes weitergegeben. Auch uns Burschen da, so mit 10 und 12. Ja, da spürte man, es gibt doch vielleicht ein Wort, dem du vertrauen kannst. Es ist nicht nur alles jetzt von diesem Misstrauen her zu beurteilen in unserer Welt. Der lange Atem ist aber vor allem Gottes Atem. Absolut zuverlässig, Gottes langer Atem, das kommt jetzt hier hindurch. Und jetzt möchte ich Sie einfach nochmal mitnehmen, dass uns das noch einmal klar wird. Israel war 2500 Jahre lang kein unabhängig selbstständiger Staat mehr. Es endete mit der großen Katastrophe 587 vor Christus, als Jerusalem durch die Neubabylonier eingenommen wurde. Dann kam die Zeit der babylonischen, der persischen Provinz. Es kam die Zeit der Herrschaft der Makkabäer, aber das war für die Juden natürlich keine Königsherrschaft in ihrem Sinne. Sie standen dann sehr schnell auch gegen dieses hasmonäische Königshaus, das nur 80 Jahre lang dann wirkte. Dann kamen die Römer, dann kamen die Byzantiner, dann kamen die Muslime. Es dauerte über 2500 Jahre hinweg, bis Israel wieder ein unabhängiger Staat im vollen Sinn geworden ist. Aber das Wort Gottes ist nicht dahin gefallen. Der Erlöser ist 1700 Jahre seit dem Jakobsegen, spätestens 1. Mose 49 prophezeit, dass er aus Juda kommt. 1700 Jahre lang hat Israel das Warten gelernt und hat es nicht aufgegeben. Man schämt sich ein bisschen als Christ, wenn man dann sagt, ja, mit der Wiederkunft, das hat sich jetzt von alleine erledigt, die Zeit ist so lang. Ich muss immer wieder denken auf der Uhr Gottes, wenn 1000 Jahre vor ihm wie ein Tag sind, dann sind wir erst 2 Tage weit auf dieser Gottesuhr, bis er wiederkommt. Nein, er hat eine ungeheure Treue, ist absolut zuverlässig. Und jetzt wollen wir das noch einmal für uns so mitnehmen. Wie kann Petrus sagen im Blick auf dieses Wort? Wir haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich noch einmal mein Netz aufwerfen. Ich will das mir nicht nehmen lassen und hoffe, wenn ich älter werde, dass das mir der Herr erhält, dass ich auf das schauen kann, wie er in seiner Treue Schritt um Schritt mit mir geht. Aber auf dein Wort hin. Es ist aber auch ein Wort, das sich erfüllt hat im Gericht. Ich habe jetzt vieles von dem erzählt, wie er seine Worte der Prophetie einlöst. Aber es gibt auch etwas, was uns mahnt an diesem Vormittag. Wer seine Bibel dabei hat, der gehe mit mir hinüber zu Hesekiel 11. Es ist ein ganz kleiner Abschnitt, der mich aber schon oft beschäftigt hat, in Hesekiel 11, und zwar in den Versen ab 22. Es ist kurz vor dieser Katastrophe von 587 vor Christus, wo Folgendes passiert. Hesekiel 11 ab Vers 22. Da schwangen die Cherubim ihre Flügel und die Räder gingen mit und die Herrlichkeit des Gottes Israels war oben über ihnen. Es ist der Thronwagen, der vorher beschrieben wurde. Und die Herrlichkeit des Herrn erhob sich aus der Stadt und stellte sich auf den Berg, der im Osten vor der Stadt liegt. Und der Geist hob mich empor und brachte mich nach Chaldäa zu den Weggeführten. Die Herrlichkeit des Herrn, die Einwohnung Gottes im Tempel, sie geht. Sie geht zum Ölberg. Jesus hat dann in der Passionswoche nicht in Jerusalem übernachtet. Er hat genau das vollzogen, was hier in Hesekiel 11 steht, von der Gegenwart Gottes, ist zum Ölberg gegangen, hat dort übernachtet, dort wurde er ja auch verhaftet in Gethsemane oder hat in Bethanien übernachtet. Auch das Wort des Gerichts steht. Unsere junge Generation drängt da manchmal nach an der Stelle und sie ist ja ganz ehrlich auch geprägt, von daher, ja, kann das wirklich sein, dass am Ende auch Menschen verloren sind? Ja. Ja. Wenn uns Gott 2 Wege vorlegt, einen Weg zum Leben und einen Weg zum Tod, es gilt beides. Ich stehe in diesem Leben schon vor einer ganz weitreichenden Lebensprägung und Lebensentscheidung. Ob ich den Weg des Lebens gehe mit meinem Heiland, der sich für mich gegeben hat und alles gegeben hat, ob ich mit dem Gott gehe, der sich so zu den Menschen stellt und ihnen so das Vertrauen ermöglichen möchte, wie wir das vorher angesprochen haben, oder ob ich sage, weg. Ich will mein eigenes Leben leben. Das ist die Losung für den Weg des Todes. Ich will mein eigenes Leben leben. Das kann man. Aber Gott bittet, mach das nicht. Absolut zuverlässig. Im Leben und im Gericht. Ich kann auf keiner Seite der Bibel etwas wegnehmen. Ich habe nicht die Vollmacht. Und ich muss dann ganz einfach auch sehen, bei den Erfahrungen in dieser Welt, es ist ein Wort, das ganz lange nachwirken kann. Die Geschichte eines Wortes Gottes, das er zu mir sagt, ist nicht morgen erledigt, sondern das kann lange, lange gehen. Ich hatte ein seltsames Erlebnis in Ulm. Nach einer Münsterpredigt war ich in der Sakristei. Ich war immer dankbar, wenn ich noch ein bisschen Atem holen konnte und so einige Augenblicke alleine war in der Sakristei. Und dann hat es da geklopft, machte auf. Ein Mann kam herein und ich dachte, der Mann hat ein Anliegen. Vielleicht braucht er etwas. Dann sagte dieser Mann, ich will Ihnen nur sagen, heute vor 10 Jahren bin ich wieder in die Kirche eingetreten. Heute ist mein Jahrestag. Ich möchte nur, dass Sie es wissen. Auf Wiedersehen. Dann dachte ich, der hat es offensichtlich doch ernst genommen. Und der Eintritt war für ihn nicht eine Formalie, sondern das war ein Stück seines Lebens. Es war keine Möglichkeit, das Gespräch weiterzuführen. Ich denke auch, dass es damit klar war. Er wollte mir das nur sagen. Worte wirken lange. Die Worte, die ich als Kind gehört habe, die kann ich zudecken. Ich kann mit 40, 50 Jahren enorm aktiv sein. Es wird alles sozusagen wie eine Schicht darüber gebaut. Aber das Wort stößt durch. Das Wort kommt wieder wie die Pflanze auf dem Gehweg im Teer. Absolut zuverlässig. Das gute Wort. Das sagt er so ganz einfach, so ganz schlicht. Es war alles gekommen. Das ist sein Schlusssatz. Es war alles gekommen. Wie wenig können wir uns auf die Ewigkeit vorstellen, wenn das dann einmal im Vollsinne so sein wird und wir das auch mit Augen, Ohren, mit der ganzen neu geschaffenen Kreatur miterleben werden, was da sein wird. Ich kann heute nur mal vorläufig sagen, was da nicht mehr sein wird. Ich werde dann wohl keinen Schreibtisch mehr haben, um an meinem Kommentar zu schreiben. Und mein Nachbar Karl Röhm, der heute auch da ist, der wird dann keine Schreinerwerkzeuge mehr haben. Vielleicht werden wir was in einem ganz anderen Sinn haben. Denn alles, was wir hier in diesem Leben durchmachen, ist Schule, ist Training für das, was kommt. Aber etwas ganz anderes kommt, was wir uns gar nicht vorstellen können. Die vollkommene Freude. Sehen Sie, dass ich gar keine Warum-Frage mehr habe. Ich habe diese Woche einen Krankenbesuch gemacht. Dann sagt dieser noch relativ junge Mann, ich habe gesagt, die Warum-Frage wird nicht gestellt. Hat sich auch kommandiert. Die Warum-Frage wird nicht gestellt. Wenn das einmal alles gelöst ist, wenn das gläserne Meer so in Erfüllung geht, dass alles gläsern, alles durchsichtig wird, mein ganzes Leben absolut klar, ich an jeder einzelnen Stelle sagen muss, Herr, ich hätte nicht besser entscheiden können. Es war alles unübertrefflich gut. Was wird das einmal sein? Und dann muss ich einen sagen, es war alles gekommen. Hier ist das noch sehr stark bezogen auf das Land. Ja? Das Land sehen Sie, es fließt Milch und Honig. Da war keine Lüge drin in den Versprechungen. Da hat Israel sich ausbreiten können, da konnte Israel wachsen, da konnte es gedeihen, da konnten die Familien groß wachsen. In diesem Land mussten die Feinde dann schweigen. Es ist eigentlich etwas ganz Erstaunliches geschehen mit diesem Landwechsel hin zu Israel. Da war alles noch so stark natürlich auf dieses Erleben konzentriert in diesen Versen. wenn wir einmal in unserem Land sind, in unserer Ewigkeit, in unserer neuen Schöpfung, werden wir nicht mehr konzentriert sein auf die Schöpfung als solche. Wir werden sie wahrnehmen. Sie wird uns zur Verfügung stehen. Aber im Zentrum steht er. Er ganz allein. Dieser herrliche Gott. Und allein von ihm zu hören und ihn zu sehen, füllt die Ewigkeiten und die Äonen. Da ist er die Mitte. Und darum lassen Sie uns dabei bleiben, dass wir unseren Jesus täglich aufsuchen, auch in der Stille. Ich möchte Ihnen das so mitgeben, wenn Sie wieder nach Hause kommen. Nicht nur die La Höhe ist ein Ort, wo man zur Stille findet und zur Besinnung findet, sondern wir brauchen es in jedem Alltag, und das lässt sich durchführen, auch im höchsten Stress. Das würde ich ruhig sagen. Auch im allerhöchsten Stress kann ich noch Stille halten. Mir hat das einer meiner Lehrer in dieser frühen Zeit mitgegeben, Paul Müller, in Waldorf-Heslach. Er sagte ganz einfach, du brauchst jeden Tag eine stille Viertelstunde. Du brauchst jede Woche eine stille Stunde. Du brauchst jeden Monat einen stillen Tag. Und du brauchst jedes Jahr eine stille Woche. Und das war so realistisch, so einfach, das war Schwarzbrot. Jeden Tag eine stille Viertelstunde. Das ist vom Tag, wenn ich recht rechne, 1%. Bei 24 Stunden ist eine Viertelstunde etwa 1%. Und das hat mir einen so tiefen Eindruck gemacht. Als junger Mensch will man ja immer 150%ig leben, dass der so nüchtern ist und das so sagt, du brauchst jeden Tag deine stille Viertelstunde, aber ich habe gespürt, das ist echt und das kann man. Der hat es nicht so hochgehängt, sondern der hat es ganz runtergestellt zu mir. Und das wäre eigentlich das Schönste auch, wenn dieses Wort Gottes in unserem Leben jetzt so zu uns, zu mir hingestellt würde, dass ich ganz praktisch damit umgehe. Es war alles gekommen, damit rechnen wir. Amen. Wir wollen noch still werden. Ja, treuer Herr, du löst dein Wort ein. Und das sind nicht nur Botschaften der vergangenen Jahrtausende und Jahrhunderte, das sind Botschaften in unser Leben hinein. Das sind Worte, die jetzt nicht von uns irgendwie künstlich hochgehoben werden, sondern das sind Worte tiefster Erfahrung. Und wir danken dir, dass wir uns hinstellen dürfen, Gemeinschaft haben dürfen mit einem so absolut zuverlässigen Gott. Und du kennst unsere Schwachheit, deshalb hast du unseren Vätern geschworen, deshalb gibst du uns auch Zeichen auf unserem Lebensweg. Aber trotz aller Schwachheit willst du uns festhalten und wir möchten sagen, ja, Herr, lass uns nicht. Und solange uns deine Hand hält, Herr, da sind wir auch geborgen. So segne jedes Einzelne von uns. Segne uns miteinander. Segne auch die La Höhe. Ich möchte bitten für die Mitarbeiterschaft. Möchte dir danken für all den Segen, der in Jahrzehnten ausgegangen ist und bis hin zu uns, auch in Tübingen, im Bengelhaus. Möchte dir danken in dieser Stunde für all das, was du mir auch persönlich geschenkt hast. Möchte dir danken, Herr, für jeden einzelnen Menschen, der hier gestärkt wurde, begleitet, getröstet und weitergeführt. Und lass das auch in Zukunft geschehen. Amen.